Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps. Mit Andische Ibrahim Nejat und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR Hate Racism. Sie setzen sich für diskriminierungsfreie Personalarbeit ein. Mit oder auch ohne Gästin sprechen wir über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Immer mit hilfreichen Praxistipps. Dieser Podcast wird möglich gemacht und unterstützt von unserem Partner Instafo. Instafo ist eine Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich. Also, kocht euch einen Chai, schnappt euch eine Printe und los geht's.
Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge von unserem Podcast Printen, Chai und Praxistipps von Love HR Hate Racism. Heute haben wir keinen Gast und keine Gästin zu Besuch, sondern wir sind wieder unter uns sozusagen. Mein Name ist Yvonne.
Guten Morgen und mein Name ist Andische.
Genau, und heute reden wir über DEI und B und was das eigentlich genau bedeutet und haben auch ein paar Praxisbeispiele für euch mitgebracht. Und ja, dann starten wir direkt los, oder?
Ja, lass uns mal ein paar Begriffe hier definieren und die Buzzwörter ein bisschen auseinandernehmen.
Ja, und da gibt es auch viel auseinanderzunehmen, viele unterschiedliche Bedeutungen und Veränderung auch in der Zeit. Am Anfang war es nur Diversity, dann war es Diversity und Equity, dann kam Inclusion dazu, oder?
So? Genau, ich glaube, es war Diversity Inclusion, dann wurde es Diversity Equity Inclusion und jetzt and Belonging. Und jetzt müssen wir herausfinden, was es mit diesem and Belonging eigentlich auf sich hat.
Sollen wir damit direkt starten oder sollen wir so ganz chronologisch von vorne anfangen?
Ich würde mal sagen, wir lassen das Beste für den Schluss, oder?
Sehr gut. Ist es dein Lieblingsbegriff? Hast du einen Lieblingsbegriff?
Ich habe tatsächlich einen Lieblingsbegriff, ja. Das ist Belonging. Belonging ist für mich dieses Overall-Ziel, was man eigentlich erreichen sollte.
Die Kirsche auf der Sahnetorte?
Yeah. Ich weiß gar nicht, ob es die Kirsche auf der Sahnetorte ist, sondern einfach Grundgerüst und Hauptziel am Ende. Ne? Weil oft fragt man sich ja auch, ja, warum machen wir das Ganze denn überhaupt? Warum müssen wir denn diverse sein? Warum müssen wir denn inklusiv sein? Ne? Warum müssen wir denn den Leuten die gleichen Chancen bieten? Und die Antwort auf all diese Fragen ist, weil wir ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln wollen. Und deshalb ist Belonging für mich dieses große Ziel von diesem ganzen Diversity-Diskursen.
Mhm. Ja, klingt gut. Ich bin überzeugt. Aber dann spannen wir den Bogen und zum Abschluss werden wir dann über den Lieblingsbegriff von uns sprechen und starten jetzt aber erstmal mit Diversity. Wie würdest du denn Diversity auf Deutsch übersetzen?
Also Diversity oder Diversität ist Vielfalt und damit ist halt auch Vielfalt der Menschen mit ihren unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen gemeint.
Genau, also es gibt 7 Dimensionen von Vielfalt oder Diversität. Also es geht nicht nur um ethnische Herkunft oder die Nationalität, das ist natürlich ein Teil, der sozusagen auch in unserem Podcast vielleicht eine große Rolle spielt. Aber dann gibt es natürlich Geschlecht und geschlechtliche Identität, also dass man Männer und Frauen mitdenkt, aber eben auch nicht-binäre Personen, körperliche und geistige Fähigkeiten, also dass man eben auch schaut, dass alle mit in unterschiedlichen Möglichkeiten das Gleiche tun können im Unternehmen. Da können wir vielleicht nachher nochmal ein Beispiel zu bringen. Religion und Weltanschauung. Und dann gebe ich einmal ab und Andische gibt euch die restlichen.
Was fällt mir denn da noch ein? Also wir haben auf jeden Fall noch die sexuelle Orientierung, soziale Herkunft, ganz wichtig. Und auch das Thema Alter. Ethnische Herkunft und Nationalität, hattest du, glaube ich, schon gesagt. Und was super wichtig ist bei diesen Dimensionen, ist natürlich auch die Intersektionalität. Ne? Es gibt nicht ein Entweder-Oder. Ich kann mehrfach betroffen sein. Mehrfach marginalisiert sein. Das heißt also, ich kann sowohl Altersdiskriminierung als auch Diskriminierung aufgrund meiner Herkunft als auch meiner geschlechtlichen Identität erfahren. Das ist super wichtig, weil das oft auch einfach nicht im Fokus ist. Man fokussiert sich vielleicht auf eine Dimension und versucht da bestimmte Maßnahmen zu initiieren, aber versteht diesen Gesamtkontext vielleicht auch nicht, wie stark auch diese Dimensionen zusammenhängen. Je nachdem, was für eine Geschichte wir mit uns bringen.
Ja, Und ich finde insbesondere auch die Dimension Alter ganz spannend, weil diese Dimension wird uns alle irgendwann betreffen. Und dann sind wir alle quasi Betroffene von Altersdiskriminierung im Unternehmen. Das ist auch was, was real ist, was vorkommt. Und spätestens da kann man vielleicht auch Menschen immer auf so einer eigenen Betroffenheitsebene abholen. Also zu sagen, ja, das wird eben uns alle irgendwann betreffen im Unternehmen. Und das ist vielleicht manchmal so ein ganz guter Take, finde ich, um Leute davon zu überzeugen, dass es ein wichtiges Thema ist. Also viele kommen ja schon selber drauf oder haben selber schon den Impuls, ey, wir müssen hier was machen. Aber oft hilft es ja vielleicht auch zu sagen, okay, es geht nicht nur um eine oder zwei Dimensionen der Diversität, die einem vielleicht gleich einfallen, sondern es geht auch um andere Dimensionen, die wir mit berücksichtigen. Und eine davon ist auf jeden Fall eine, die eben uns alle später irgendwann betreffen wird. Das ist ja irgendwie auch viel, ne? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn man das erste Mal hört oder als auch ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so ein bisschen, oh, wie soll denn jetzt ein kleines Unternehmen das alles berücksichtigen und umsetzen? Wie ist da so deine Erfahrung oder was würdest du sagen, wo kann man da am besten anfangen oder wo kriegt man irgendwie einen guten Hebel?
Ich glaube, es kommt drauf an, wie man das Ganze betrachtet. Natürlich, wenn man sich das irgendwie anschaut, ich will jetzt irgendwas, jetzt mal ein banales Beispiel, ich will irgendwas kochen und da sind so 7 fancy Zutaten und es wird so schwer sein, die jetzt zu finden. Klar, wenn man sich das so anschaut, dann kann es einem überfordern, aber grundsätzlich ist ja nicht, was wir jetzt als Unternehmen irgendwie neu erfinden müssen, sondern man muss einfach mal kurz rausgehen und sich die Gesellschaft anschauen und letzten Endes geht es ja darum, dass sich die Gesellschaft auch in unseren Unternehmen widerspiegelt und es geht auch darum, dass das Ganze sich natürlich entwickelt, dass man sich da jetzt nicht irgendwie da zusammensitzen in so einer Gruppe, sei es eine ERG-Gruppe oder eine Taskforce oder wie man auch immer das nennen möchte und sagt, okay, was können wir denn jetzt machen, damit wir mehr Menschen aus der Black Community in unser Unternehmen haben oder wie können wir mehr People of Color einstellen? So, ja gut, dann kann man sich hier da und da ein paar Maßnahmen überlegen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern man muss einfach so ein Grundverständnis sagen, dass diese ganzen Menschen, die marginalisiert sind oder mehrfach marginalisiert sind, sind ein Teil dieser Gesellschaft genauso sehr wie weiße Menschen Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft sind. Und wenn man das akzeptiert hat, dann ist das auch kein Hexenwerk, sondern es ist dann wiederum selbstverständlich. Und wie Erdal in einer unserer Folgen schon gesagt hat, also man hat ja Diversität geschafft, indem das selbstverständlich wird, indem das automatisch passiert oder indem es einem auffällt, wenn eben diese Diversität nicht im Unternehmen vorhanden ist.
Und auch da, ich glaube, auch anzufangen und auch zu schauen, okay, welche Dimensionen sind denn vertreten in meinem Unternehmen, was brauchen die Menschen? Und ganz wichtig ist auch nicht, wie du sagst, eine Taskforce gründen und überlegen, okay, was wäre denn für diese Person oder diese Gruppe gut, sondern mit den Personen sprechen und eben aktiv fragen, okay, was würde euch vielleicht den Arbeitsalltag erleichtern, was würde euch helfen bei uns im Unternehmen? Und dann kann man eben auch Maßnahmen einführen, die dann auch wirklich einen Impact haben und nicht gut gemeint sind, aber dann im Endeffekt vielleicht gar nicht so passend sind für die Person. Genau, also vielleicht nochmal ein bisschen zur Einordnung, wo wir gerade sind. Also wir sind ja immer noch beim D von DEI und B, das für Diversität oder Vielfalt steht. Und ich habe auch so ein paar richtig, ich sag mal, Definitionen mitgebracht. Das finde ich auch immer ganz hilfreich, damit man einfach irgendwie so einen klaren Claim hat. Okay, was bedeutet das eigentlich? Die würde ich einmal teilen. Diversität zeigt sich an einer bewusst vielfältigen Zusammensetzung von Teams und Organisationen, im besten Fall auf allen Hierarchieebenen. Diversität hat nachweislich viele Vorteile. MitarbeiterInnen mit unterschiedlichen Hintergründen bringen unterschiedliche Perspektiven und Stärken einer Organisation. Oft steigert eine diverse Belegschaft auch die Produktivität eines Teams und sorgt für mehr Innovation und Kreativität bei Problemlösungen. Finde ich ganz wichtig, auch bei dieser Definition, da steht diverse Belegschaft und nicht eine diverse Person. Mhm. Also das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, eine Person ist nicht divers an sich, sondern sie ist vielleicht betroffen oder mehrfach marginalisiert. Vielleicht definieren wir auch einmal das Wort Tokenism. Also es ist auch eine Gefahr, die dann so ein bisschen passiert, dass man sich denkt, ah, wir müssen irgendwie mehr Diversität schaffen. Und dann findet man diese eine Person, die, wo man so ein Häkchen hinter mehrere Diversitätsdimensionen machen kann. Und das ist dann aber nicht so richtig ein guter Weg, weil man dann eben dieses Thema auf einer Person so ein bisschen ablädt und sie ein bisschen als die Vorzeige, in Anführungsstrichen, diverse Personen im Unternehmen hat. Und das bezeichnet man eben als Tokenism. Das sind dann vielleicht auch die Personen, die gerne auf der Website abgebildet werden, weil man dann eben das Unternehmen auch divers präsentieren kann. Und das ist nicht so, das ist kein Weg, den wir euch empfehlen würden, sondern wir würden euch empfehlen, schaut, dass die Teams an sich divers sind und dass ihr es nicht auf einzelne Personen münzt. Genau.
Genau, und wir haben ja gesagt, wir wollen die Definition mal ein bisschen auseinandernehmen. Ich mache das mal jetzt eben. Fallen mir zwei Sachen ein. Hierarchien, ganz wichtiges Thema. Wir kennen das alle aus bestimmten Karriereseiten. Ja, wir sind ein Team aus 65 Nationalitäten. Maßnahmen hier, Maßnahmen da, dann schaut man sich die Leadership-Ebene an, C-Level an und dann hört es auf. Viele Unternehmen, wo wir das halt auch sehr stark sehen können, je höher das Level, umso weniger Diversität sehen wir dort. Daher ganz wichtig, dass das auch wirklich Teil der Maßnahmen ist, sollte man jemals vorhaben. Ja, Diversity, also ich hoffe, dass ihr das vorhabt, sonst würdet ihr das jetzt nicht anhören. Also ihr habt vor, jetzt Diversity, Equity, Inclusion und Belonging richtig im Unternehmen umzusetzen. Denkt bitte ganzheitlich und nicht, ja, erstmal, lass uns mal schauen, wie die Zahlen sind. Und wenn die Zahlen sagen, ja, wir haben doch über 50% der Mitarbeitenden sind nicht deutsch oder sind keine Männer oder sind auf welche anderen Art und Weise marginalisiert. Okay, check, wir haben's. Nein, das muss man halt auch mal so ein bisschen auseinandernehmen. Okay, wir gucken uns das Ganze gesamtunternehmerisch an, aber wie schaut es auf den Abteilungen aus, wo die Entscheidungen getroffen werden? Ne? Und da nicken vermutlich die meisten, da hört es auf. Da hört es ja schon auf, da sehen wir nicht, ja, was das Geschlecht angeht, sehen wir da nicht mehr eine Balance, geschweige denn die anderen Vielfaltsdimensionen. Also ganz wichtig, sich da anschauen und auch die Zahlen sich richtig interpretieren zu lassen, wenn man da anfängt, erstmal Zahlen zu sammeln. Ein anderes Thema, was du gesagt hast und was halt immer wieder fällt, ich weiß, es ist halt auch eine gute Argumentationsgrundlage, wenn man gerade vorhat, das Thema umzusetzen. Ja, diverse Teams sind kreativer, liefern besser. Es gibt sehr viele Studien von McKinsey darüber. Das stimmt auch. Natürlich ist es der Fall, dass je diverser die Belegschaft ist, umso mehr Kreativität, umso mehr Performance. Das sieht man. Es gibt genug Zahlen, die das vorzeigen. Was man aber nicht sieht, und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil da die Erwartungshaltung dann eine falsche ist, dass es Zeit braucht, dass man diesen Veränderungsprozess erstmal durchlaufen muss, dass man mit sehr vielen Widerständen kämpfen muss und irgendwann dann hat man das auch geschafft, dass Früchte ernten?
Ja, wie? Dass man die Früchte ernten kann.
Genau, dann kann man das machen. Aber ich glaube, wir sind beide Personalerinnen, Yvonne und ich, und wir kennen das selber. Wir wollen in unserer Abteilung was umsetzen, aber dann gibt es halt diese Gespräche, okay, lass mal ein Roadmap für nächstes Jahr planen und ich möchte unbedingt Diversity, Equity, Inclusion und Belonging drin haben und mir fehlen halt Argumente, weil leider müssen wir halt immer wieder argumentieren, warum das wichtig ist. Und dann ist halt immer einer der Argumente, ja, es gibt so viele Studien, das aufzeigt, dass die Teams mehr performen werden. So, dann gehe ich mit dieser Erwartungshaltung ran und dann schreibe ich mir da ein paar OKRs hin und ja, innerhalb der nächsten 3 Monate wird das Team 3-mal so besser performen als davor, weil wir jetzt irgendwie Diversität fördern. So, schauen wir uns die Zahlen in 3 Monaten an. Surprise ist es eben nicht der Fall. Es gibt bestimmt mehr Widerstände, es gibt mehr Beschwerden im Unternehmen. Und wenn man das alles nicht berücksichtigt und einfach nicht dieses Verständnis dafür hast, was für ein Veränderungsprozess das ist. Klar, kann sein, dass man nach 3 Monaten sagt, nee, ich habe die Kapas jetzt nicht dafür. Das ist doch nicht so geworden, wie wir wollten. Und dann hört man auf. Ja, also ja. Daher ganz, ganz wichtig, eine realistische Erwartungshaltung. Natürlich ist das das Beste, was einem Unternehmen passieren kann. Ja, aber es ist eine harte Arbeit, bis man da hinkommt und das muss man einfach verstehen.
Um noch ein tolles Sprichwort zu dreschen, es ist ein Marathon und kein Sprint.
Yes, genau, ja, so ist es.
Diese Idee, dass vielfältigere Teams bessere Arbeit machen, das ist belegt, aber dazu gehört eben auch mehr Kulturarbeit, ne? Also dass man auch mehr mit den Unterschiedlichkeiten der Menschen arbeitet und quasi einen gemeinsamen Nenner findet. Also dass man eben da rein investiert, dass die Personen gute Beziehungen zueinander aufbauen. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wenn wir Menschen treffen, die uns sehr ähnlich sind, das klickt sofort, wir wissen sofort, wie wir irgendwie eine Arbeitsgrundlage aufbauen. Wir können relativ schnell in eine, ich sag mal, ergebnis- oder sachorientierte Arbeit einsteigen. Aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der sehr unterschiedlich ist zu mir, also vielleicht einfach eine andere Herkunft hat, aus einer anderen Altersklasse kommt, vielleicht ein anderes Geschlecht hat, dann braucht es einfach länger, öfter die Notwendigkeit abzusprechen, okay, wie wollen wir denn eigentlich zusammenarbeiten? Es fängt schon dabei an, mit welches digitale Tool nutzen wir oder kennt die Person das? Und dann ist man irgendwie genervt, weil man sich denkt, boah, ist doch irgendwie klar, das benutzt man doch schon ewig. Und dann ist man genervt und man muss eben investieren. Aber dann, wenn man eben dann eine gute Grundlage hat, eine gute Arbeitsbeziehung aufgebaut hat und da Zeit investiert hat, dann arbeite ich mit jemandem zusammen, der eben nochmal ganz andere Perspektiven, Ideen reinbringt und wo man, wenn man das eben geschafft hat, dann viel besser und vielfältiger im wahrsten Sinne des Wortes zusammenarbeiten kann, als wenn ich quasi die easy route nehme und mit einer Person arbeite, die mir sehr ähnlich ist und wäre ich dann auch immer natürlich bestätigt, was meine Meinung ist. Also ich habe eine Idee und die Person sagt, mega, finde ich auch total cool. Das ist natürlich viel leichter auf eine Art und Weise, aber man hat dann eben die Gefahr, dass man vielleicht auch in eine falsche Richtung rennt und niemand sagt, finde ich eigentlich nicht so eine gute Idee. Deshalb, ja, mehr Vielfalt im Team ist ganz toll, aber es ist auch anstrengend, es ist Arbeit, es braucht Kulturarbeit, es braucht Diskussionen, es gibt Auseinandersetzungen, Irritationen, also ein ganz wichtiger Punkt. Hast du noch mehr, was du aus der Definition von Diversität rauspflücken und besprechen möchtest?
Nee, ich will erst mal vorne mit dem, was wir gemacht haben. Beim Diversität geht es ja letzten Endes nur erstmal darum anzuerkennen, dass es diese Unterschiedlichkeiten gibt. Aber das ist ja erst der Anfang. Dann geht es ja nämlich weiter Richtung Equity. Und Yvonne, hast du für uns da auch eine fancy Definition?
Natürlich. Also genau, wir sind jetzt beim E von DEI und B angekommen. Und das E steht für Equity, was man im Deutschen mit Gleichstellung übersetzt. Und hier kommt die Definition. Durch Gleichstellung wird anerkannt, dass nicht alle Menschen unter denselben Bedingungen arbeiten, angefangen bei ungleichen Startvoraussetzungen. Diese Ungleichheiten müssen durch konkrete Maßnahmen ausgeglichen werden, damit perspektivisch alle dieselben Chancen in der Arbeitswelt erhalten.
Ah, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen, die wir auseinandernehmen können, oder? Stichpunkt unterschiedliche Startpositionen. Genau deshalb sprechen wir auch mal von Equity und nicht von Equality. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier mal einmal kurz diese zwei Begrifflichkeiten voneinander unterscheiden. Während es sich bei Equity um Chancengerechtigkeit handelt, geht es bei Equality um
Gleichberechtigung, würde man das, glaube ich, auf Deutsch übersetzen.
Genau, das heißt also, dazu gibt es ja einige tolle Veranschaulichungen, also für diejenigen, die das noch nicht kennen, ist einfach Equality versus Equity bei Google eingeben, bei Bilder, da kommen echt tolle Bilder, die das richtig gut visualisieren. Einer der beliebtesten Bilder, was sehr schnell für einen Aha-Moment sorgt, ist dieses Bild, Yvonne kennst du sicherlich, da ist ein Zaun. Da stehen mehrere Personen dahinter und sie haben unterschiedliche Körpergrößen. Dieser Zaun ist aber für alle gleich groß. Sagen wir mal, wir haben einen Zaun 1,70. Ja? So, da ist eine Person 1,80 groß, kann ganz easy drüber schauen und gucken, was da auf der anderen Seite passiert. Da haben wir eine Person, die ist 1,72. Bisschen anstrengender, aber auf jeden Fall möglich, darüber zu schauen. Dann haben wir eine Person 1,68. Auch die kriegt das ganz gut hin. Dann gibt es welche, die sind 1,55, 1,40 und da wird es nicht möglich sein, über diesen Zaun zu schauen. So, das heißt also, ich als eine Person, die diese Zaun gebildet hat, dachte mir, ja, ich habe jetzt einen Zaun 1,70 auf alle Ebenen gleich hoch. Habe ich doch alles richtig gemacht. So, und genau das ist der Unterschied zwischen Equality und Equity. Denn ich will jetzt nicht sagen, wenn ihr jetzt irgendwie einen Gartenzaun baut, macht mal unterschiedliche Längen. Sondern es ist ja auch nur eine Veranschaulichung, um eben zu verstehen, nicht jede Person hat die gleiche Startposition. Das heißt also, damit alle genauso gut sehen können wie die Person, die 1,80 war, brauchen sie unterschiedliche Höcker mit unterschiedlichen Größen und Höhen. Und genau darum geht es letzten Endes darum, dass man versteht, welche Ressourcen braucht eine bestimmte Person. Vielleicht braucht eine Person mehr Ressourcen als eine andere Person. Bedeutet aber nicht, ja, das ist auch wieder ganz wichtig, dass ich die Person, die jetzt einen schönen, stabilen Hocker bekommt, da jetzt in irgendeiner Art und Weise bevorzuge, sondern es geht letzten Endes darum, dass von vornherein, seit dem Start, sei es Start des Lebens in unserer Gesellschaft, ja, ist diese Person von Anfang an benachteiligt. Aus Gründen, für die die Person schlecht und einfach nichts kann. So. Und wenn ich eine Person mehr Ressourcen biete, also es fühlt sich ja immer an, als würde ich dieser Person mehr Ressourcen bieten, so, dann bevorzuge ich die Person nicht, sondern ich sorge einfach dafür, dass diese Benachteiligung, die von vornherein da war, ausgeglichen wird. Ja, also bei Equity geht es letzten Endes um nichts anderes, um eine Benachteiligung, die von Anfang an da war, ausgeglichen wird. Das ist ganz wichtig, denn oftmals ist es nämlich so, dass Beispiel, das kennen wir alle, Führungspositionen, Stichwort mehr Frauen da drin, ja. Und dann hat man da eine Person, die einfach super krass ist und eine Frau ist, bekommt dann die Stelle. Dann bekommt die Person vielleicht nochmal mehr Coaching-Sessions, weil sie sich natürlich in einem Umfeld befinden wird, die sowohl für sie herausfordernd ist, als auch für die anderen. Weil wenn die anderen alle, wir haben herausgefunden, ich glaube, es gibt mehr Christians, ne? Jetzt in Führungsebenen als Frauen.
Bei DAX-Vorständen, genau.
Und jetzt stell dir mal vor, du gehst dahin als eine Frau. Natürlich brauchst du mehr Coaching-Sessions vielleicht, um da einfach in diesen Situationen mehr zurechtzukommen. Und dann kommen immer diese Aussagen mit, ja, die Person wurde bevorzugt eingestellt, weil sie eine Frau ist. Jetzt wird sie bevorzugt auf Kosten des Unternehmens mehr Coaching-Sessions bekommen und so weiter und so fort. Und da ist es ganz wichtig, eben diese Sachen, diese Maßnahmen, die wichtig und richtig sind, eben nicht als Bevorzugung anzusehen, sondern einen Ausgleich der Benachteiligung, die von vornherein da war. Und was außerdem noch wichtig ist, zu verstehen, diese Person hat nicht die Stelle bekommen, weil sie eine Frau ist. Diese Person hat die Stelle bekommen, weil sie einfach eine krasse Persönlichkeit ist und richtig gut in ihrem Job ist. Plus, sie ist auch noch eine Frau. Ja? Das ist genau der Unterschied zu Equity und Equality.
Also es ist nochmal ganz wichtig, also Equity ist quasi deutsch übersetzt mit Gleichstellung, also dass alle die gleiche Stellung im Unternehmen bekommen, indem sie eben für ihre, jetzt bildlich gesprochen, Körpergröße passende Hocker bekommen, um gut über den Zaun schauen zu können. Und das kann man natürlich dann auf ganz viele unterschiedliche Situationen übertragen. Also Gleichstellung und Equality übersetzt man mit Gleichberechtigung. Also alle bekommen den gleichen Hocker, egal ob der zur Körpergröße passt oder nicht. Selbst der 1,80 große Mensch, der dann eigentlich schon so gut über den Zaun gucken kann, steht da noch höher und fragt sich, was mache ich hier oben eigentlich? Ja, genau. Warum muss ich auf diesem Hocker stehen? Also es ist dann vielleicht für die Person auch nicht immer so toll. Genau, also Gleichstellung, Chancengerechtigkeit, Equity, das sind die Begriffe, mit denen wir hier arbeiten. Okay, next ist das I. Wofür steht das denn?
Ja, also schauen wir mal unser Unternehmen an. Wir haben verstanden, Diversität ist wichtig. Wir haben unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen. Wir haben es hinbekommen, dass es, dass die Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen, gerecht sind. So, jetzt kommt das Thema Inklusion. Das heißt also, jetzt geht es darum, diese Menschen mit den unterschiedlichen Hintergründen und die Ressourcen, die wir zur Verfügung gestellt haben, in unser Unternehmen zu inkludieren oder einzubeziehen. Aber ich denke, Yvonne hat da eine viel fanciere Definition als das, was ich gerade gesagt habe.
Das fand ich jetzt schon ziemlich gut erklärt, aber natürlich der Vollständigkeit halber, hier kommt die Definition von Inklusion. Alle MitarbeiterInnen bringen individuelle Eigenschaften, Einstellungen und Fähigkeiten mit. Inklusion wird dann umgesetzt, wenn alle von ihnen dazu befähigt werden, diese einzubringen und aktiv Unternehmen mitzugestalten. Dazu gehört der aktive Abbau von Barrieren und von Diskriminierung. Finde ich so ein bisschen die Frage, was ist denn da nochmal mehr als bei Equity? Also ich habe jetzt schon meinen Hocker, kann über den Zaun gucken. Wozu brauche ich jetzt noch Inklusion?
Ich denke, beim Inklusion geht es insbesondere um das Thema Bewusstsein. Dieses Bewusstsein, sage ich mal, okay, wenn ich jetzt meinen Hocker habe und ich bin happy mit diesem Hocker, aber hat sich herausgestellt, in dem Unternehmen bin ich einer der wenigen Personen, die überhaupt einen Hocker gebraucht hat, weil alle anderen kamen ganz einfach über den Zaun. Und wenn da dieses Bewusstsein von Inklusion nicht im Gesamtbetrieb vorhanden ist, dann wird das clashen. Also dann wird das genau zu Diskursen und Konflikten führen. Das heißt also, immer wenn wir in diesen Thematiken sprechen, dann ist der Fokus immer auf betroffene Personen, marginalisierte Personen natürlich, weil letzten Endes geht es ja auch darum, dass diese Personen, die in der Gesellschaft benachteiligt sind, die gerechten Chancen in unserem Unternehmen bekommen. Wenn wir aber beim Thema Inklusion sind, da ist ganz, ganz viel Arbeit notwendig bei Personen, die nicht betroffen sind. Da müssen wir mehr Bewusstseinarbeit leisten. Denn dann kann ich so viele schöne Hocker wie möglich zur Verfügung stellen, ja. Aber wenn die Personen diesen Hocker nie in ihrem Leben gebraucht haben, weil sie immer ganz einfach über den Zaun geschaut haben, die werden das nicht verstehen und sie werden nicht kooperieren. Und letztendlich wollen wir eigentlich nichts anderes, als dass unsere Teams miteinander kooperieren, performen und wir dann alle happy sind. Und deshalb ist bei Inklusion ganz wichtig, da den Fokus auf die nicht betroffenen Personen zu legen. Und zu schauen, was können sie denn eigentlich machen oder was können wir als Unternehmen diesen Personen mitgeben, damit sie alle Teammitglieder mit einbeziehen. Und ich bringe da immer gerne den Vergleich mit Integration, ja, weil bei Integration oder wenn wir jetzt in unserer Gesellschaft, jetzt nicht in einem Unternehmen, ja, ich weiß nicht, wie viele Personen hier zuhören, die einen Migrationshintergrund haben und einen deutschen Pass oder die Einbürgerung beantragen mussten. Da gibt es diesen Einbürgerungstest oder diesen Integrationskurs, den man machen muss. Ja, und bei diesem Integrationskurs geht es darum, was kannst du tun oder was musst du wissen, damit du dich erfolgreich in unserer Kultur integrieren kannst. Und da ist ganz oft Sachen dabei, die dazu führen, dass wir halt diese Individualität, was ja Yvonne gerade in dieser Definition mit drin hatte, aufgeben müssen. Ja, dass immer wieder die Sachen, ja, bei uns läuft das so, entweder du passt dich da an und bist willkommen oder eben nicht. Und genau darum geht es eben nicht bei Inklusion. Bei Inklusion geht es darum, dass wir den Fokus auf die nicht betroffenen Personen setzen und schauen, okay, schauen wir doch mal an, was das Individuum mitbringt und wie können wir genau diese Eigenschaften schätzen und in unserem Kontext einbeziehen.
Okay, und konkret heißt es dann, dass ich die nicht betroffenen Personen, und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ja alle irgendwann auch betroffen sein werden, das heißt sozusagen in bestimmten Vielfaltsdimensionen nicht betroffenen Personen schule, quasi auf Personen, die von der Vielfaltsdimension betroffen sind, gut einzugehen und sie ins Team zu integrieren. Habe ich das richtig verstanden?
Sehen das Team zu inkludieren, sagen wir mal. Okay. Ganz wichtig, vielleicht da nochmal ein Disclaimer, weil ich ganz genau weiß, dass es einige sind, ja, aber wir haben Regeln und an die muss man sich halten und deshalb ist Integration doch wichtig. Ja, ist es. Ne? Wir sprechen aber einen Schritt darüber hinaus. Regeln ist ein anderes Thema. Es geht darum, die Personen einzubeziehen, also zu inkludieren. Genau wie das eben gerade gesagt hast, mir war es wichtig, dass ich das nochmal kurz sage, dass Integration an sich nicht verkehrt ist, aber das ist nicht alles. So, bei Inklusion geht es letzten Endes darum, dass wir auch unsere Prozesse anschauen, ne? Unsere Arbeitszeiten, einfache Themen, unsere Arbeitszeiten anschauen und sagen, okay, wenn wir ein Unternehmen sind, die irgendwie flexible Arbeitszeiten nicht anbietet, alle müssen von 9 bis 17:30 da sein, eher unwahrscheinlich, dass ich in der Lage sein werden kann, alleinerziehende Eltern einzubeziehen oder generell Eltern, muss nicht mal alleinerziehend sein, ja? Denn jeder, der Kinder hat, weiß spätestens, ja, zwischen 14 und 16 Uhr. Muss ich meine Kinder abholen. So, wenn aber Anwesenheitspflicht von 9 bis 17.30 da ist, schwierig. So, und wie gesagt, wenn ich dann alleinerziehend bin, dann wird es noch schwieriger. Und wenn sich jetzt jemand fragt, was hat das jetzt mit Diversität zu tun, auch das ist Teil von Vielfaltsdimension. Es ist auch Teil zum Beispiel von sozialer Status. Es ist ein wichtiger Punkt, was sehr oft vernachlässigt wird. Ja? Wenn man alleinerziehend ist, dann ist man ja sozial einfach benachteiligt auf so vielen Ebenen. Und genau darum geht es halt bei Inklusion, zu schauen. Ich sage jetzt nicht, ja, entweder du passt deinen Alltag, meinen Arbeitszeiten an und dann bist du herzlich willkommen und bist in unserem Unternehmen top integriert. Oder ich sage, ich führe jetzt flexible Arbeiten an, damit du eben von 14 bis 16 Uhr fehlen kannst und die restlichen Arbeitszeiten so gestalten kann, wie du möchtest. Oder dass ich überhaupt Teilzeit erlaube. Ja, also da fängt es ja auch schon an. Teilzeit in Führungspositionen ist ja schon fast unmöglich. Also ich kenne selten Unternehmen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Yvonne, die Teilzeit überhaupt erlauben. Und auch das ist Inklusion. Ne? Zu sagen, okay, was brauchst du von mir, damit du in der Lage bist, deine Position oder deine Ziele innerhalb der Zeiten, sagen wir mal 30 Stunden, 25 Stunden die Woche, zu erreichen. Und dann schaue ich, wie ich als Unternehmen meine Prozesse anpassen kann, damit es möglich ist. Und es ist möglich, ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Yvonne.
Also vielleicht mal so ein Beispiel, was ich ganz toll finde und selbst erlebt habe. Wir hatten bei einem vorherigen Arbeitgeber, wo ich war, eine gehörlose Person, die wir eingestellt haben und wo ich auch wirklich das Integrationsamt von Berlin sehr loben muss. Die haben uns da total gut supportet und wo man vielleicht auch diesen Prozess nochmal so ein bisschen deutlich machen kann. Also wir haben dann natürlich sozusagen auf der Basis von oder was wir jetzt unter Equity definiert haben, Möglichkeiten geschaffen, dass sie sozusagen alles hat, was sie braucht, dass der Arbeitsplatz so positioniert ist im Raum, dass sie nicht plötzlich von hinten zum Beispiel erschreckt wird. Also so Sachen von hinten auf die Schulter tippen bei einer gehörlosen Person, nicht so eine gute Idee. Und dementsprechend haben wir dann alles ausgerichtet im Büro. Wir haben über Sicherheit gesprochen, beispielsweise beim Feueralarm kann die Person das akustische Signal nicht hören. Das heißt, man braucht optische Feuermelder, beispielsweise auf der Toilette. Ich glaube, im Büro würde sie immer mitbekommen, wenn alle auf einmal rausrennen. Und da würde auch jemand dran denken zu sagen, hey, komm mit. Und die Person eben mitzunehmen. Aber wenn jetzt jemand alleine auf Toilette ist, ist es eben super wichtig. Und da hört es dann aber nicht auf, sondern wir haben dann auch eine Schulung gemacht für das Team. Und natürlich gab es da auch total viele Unsicherheiten. Das Team war total toll und wollte sozusagen alles richtig machen. Aber die Personen, die nicht betroffen sind, sind ja dann keine Expertinnen für diese gehörlose Person oder was das eigentlich bedeutet. Und dann haben wir quasi auch gemeinsam mit der Person eine Schulung gemacht, haben über das Integrationsamt vermittelt dann Expertinnen eingeladen und hatten einen super Workshop und haben uns danach einfach alle viel sicherer im Umgang gefühlt. Und es hat dann natürlich auch die Auswirkung gehabt, dass die Person sich sicher gefühlt hat bei uns, auch Sachen ansprechen konnte, wo wir vielleicht mal daneben gehauen haben, wo vielleicht was nicht so gut war. Und ich glaube, das meint einfach Inklusion, dass alle sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben ein paar Gebärden gelernt und ich meine, es sind kleine Dinge, aber einfach auf Gebärdensprache guten Morgen und schönes Wochenende sich zu wünschen, das zeigt einfach, dass sich jemand ja engagiert und die Person im Team willkommen heißen möchte. Dazu gehört dann natürlich auch, dass man Gebärdendolmetscher für Teammeetings organisiert und es hat eben was damit zu tun, die Person dann aktiv ja ins Team zu inkludieren und alle Möglichkeiten zu schaffen, um quasi Equity, also Gleichstellung herzustellen, aber eben auch die Inklusion von den Teammitgliedern an sich, dass alle verstehen, okay, was bedeutet es in Ansätzen natürlich, also ganz nachfühlen kann man es nicht, aber was bedeutet es, gehörlos zu sein? Genau.
Ja, mega schönes Beispiel.
Ja, es war echt, es hat auch einfach Spaß gemacht, also es war einfach total toll und wir waren alle total stolz, dass wir jetzt gebärden konnten und ich muss auch sagen, dass also ja, es war einfach fürs Team eine ganz große Bereicherung und einfach genau diese Effekte, die man in den Studien sieht, klar, mit Arbeit, wir mussten uns Gedanken machen, können wir das wirklich so umsetzen, dann gab es natürlich auch Sorgen und Bedenken, können wir der Person gerecht werden, aber es hat wirklich gut funktioniert.
An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Shoutout an unseren Partner Instafo. Als Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich beschäftigen sie sich damit, den besten Match zwischen Talenten und Unternehmen zu finden. So lösen sie das Problem, glückliche und treue, aber auch qualifizierte Mitarbeiter zu finden, bereits für über 1800 Unternehmen wie RTL, HelloFresh oder MyPoster. Daher war es für sie zum Glück gar keine Frage, Love HR Hate Racism bei unserem Message und diesen Podcast zu supporten. Also, falls ihr Talente aus dem Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich sucht, schaut doch gern mal auf ihrer Website vorbei, instafo.com.
Okay, sollen wir dann weitergehen zum
zu meinem Lieblingsbegriff?
Yeah.
Belonging. Okay. Also. Oder auf Deutsch Zugehörigkeit.
Genau, wir sind beim letzten Buchstaben angekommen. DEI haben wir schon definiert und jetzt sind wir beim und B. Gehört das und zum B oder ist es einfach nur, warum ist das und da?
Ja, gute Frage. Ne? Ich glaube, früher hieß es Diversity, Equity and Inclusion.
Ja.
Jetzt ist es halt Inclusion and Belonging und ich weiß nicht, hat jemand zu mir gesagt, machst du auch and Belonging? Als es darum geht, welche Art von Trainings ich anbiete. Und ich habe das nicht ganz verstanden. Was meinst du denn mit and belonging? Naja, es gibt ja viele, die machen nur DEI. Und ich wollte wissen, ob du nur DEI machst oder DEI and belonging. Und da war für mich dann so dieses, wow, okay, Yvonne, lass mal eine Folge machen und über diese vier Begriffe sprechen. Für mich gibt es kein and belonging irgendwie als Zusatz, ja, als hier, bestelle jetzt DEI und du bekommst and belonging kostenlos dazu. Nein, das ist alles eins. Aber bevor ich jetzt anfange, hat Yvonne bestimmt auch was Schönes.
Aber dann halten wir nochmal kurz fest, das and gehört nicht zum Belonging, sondern ist einfach sozusagen dem deutschen Satzbau wahrscheinlich geschuldet.
Ja, vermutlich.
Oder auch
und generell, ja.
Dass man da ein and hinzufügt, das heißt auch, wenn man DEIB sagt und das and weglässt, ist es, glaube ich, trotzdem immer noch richtig. Das and und oder das Unzeichen, was man dann auch oft sieht im Begriff, hat keine tiefere Bedeutung, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Genau, das B gehört fest dazu, steht für Belonging oder auf Deutsch Zugehörigkeit und hier kommt die Definition. MitarbeiterInnen aus marginalisierten Gruppen fühlen sich oft Gruppen nicht zugehörig, die mehrheitlich aus Menschen bestehen, die ihre Marginalisierungserfahrungen nicht teilen. Zugehörigkeit muss deshalb explizit hergestellt werden. Jedes Teammitglied sollte sich gleichermaßen respektiert, willkommen und wertgeschätzt fühlen.
Ja. Willkommen und wertgeschätzt fühlen. Das ist es doch. Und Belonging müsste einfach natürlich passieren. Also das ist einfach ein natürlicher Prozess, was sich resultiert aus DEI. Das heißt also, wenn ich Diversity verstanden habe, wenn ich Equity verstanden habe und Inklusion verstanden habe und das richtig umgesetzt habe, dann entsteht Belonging von alleine. Und das heißt also, man kann jetzt nicht sagen, wir fangen jetzt mit Belonging an und wir versuchen mal jetzt ein Zugehörigkeitsgefühl im Unternehmen zu schaffen. Das schaffst du nicht, ohne diese drei anderen Sachen vorher umgesetzt zu haben oder verstanden zu haben. Und deshalb finde ich persönlich Belonging super wichtig, weil das ist einfach nur ein Ergebnis. Es ist Gesamtergebnis und es sollte auch unser aller Ziel sein, weil in diesem ganzen Kontext fragt man sich ja, warum machen wir das denn alles überhaupt? Wofür braucht man denn? Ich bekomme diese Frage so oft gestellt, sei es, wenn ich mit potenziellen KundInnen spreche oder in Trainings bin oder wenn ich einfach gerade wirklich irgendwo mir einen Kaffee hole und dann entsteht das Gespräch, was machst du beruflich? Sobald ich sage, ja, Training im Bereich DEIB, dann kommt da, ja, aber warum brauchen wir das denn überhaupt im Unternehmen? Kommt immer wieder diese Frage und dann sage ich halt ganz einfach, naja, weil wir dieses Zugehörigkeitsgefühl brauchen. Und wenn ich sage, wir, dann meine ich einfach, wir Menschen. Das ist einfach natürlich, das gehört zu uns als Menschen. Ich sag mal so, wie fühlt man sich, alle, die jetzt gerade zuhören, wie fühlt es sich an, nach Hause zu gehen oder zu den besten FreundInnen zu gehen und einfach in einer Gruppe zu sitzen und sich da wohlfühlen. Ich kann ich selber sein, ich werde nicht gejudged, ich fühle mich wohl und genau in den Momenten kann ich auch viel besser liefern. Okay, bei Freundinnen muss man nicht viel liefern, aber grundsätzlich ist einfach dieses Gefühl, was da ist. Und wenn ich dieses Gefühl auch auf der Arbeit habe, dann kann ich einfach viel besser liefern können. Wenn ich diese ganzen Sorgen nicht habe, man muss sich das mal vorstellen, ab dem Moment, wo ich als marginalisierte Person aufstehe, so, dann fahre ich erstmal ins Büro, dann kriege ich auf dem Weg ins Büro ein paar Mikroaggressionen ab. Das heißt also, auf dem Weg ins Büro gibt es hier und da Sprüche, Blicke, die darauf hinweisen, okay, ich bin eine nicht deutsch gelesene Frau. Ja, wir haben es verstanden. So, das heißt, da bin ich schon so halb angenervt, komme ich dann ins Büro an. Dann muss ich mich erstmal zusammenreißen. So, dann gehe ich in ein Meeting. Schon wieder die einzige nicht deutsch gelesene Person, die einzige mit Migrationshintergrund, so, oder die einzige Frau, je nachdem. Also ich benutze mich selber jetzt gerade als Beispiel. Komme dann wieder, bevor das Meeting losgeht, ein paar Sprüche. Ja, und dann ist meine Konzentration gar nicht mehr darauf, was wollte ich denn eigentlich in diesen 10 Minuten Check-in erzählen über meine Arbeit, sondern ich muss mich die ganze Zeit darauf fokussieren, nicht anmerken lassen, bleib ruhig, fokussiere dich, sei professionell. Ja, das heißt also, ich verbrauche meine Energie für so viele andere Themen, dass ich dann einfach gar nicht in der Lage kann, 100% zu geben. Und wenn ich aber dieses Gefühl von Zurückhaltung halt von vornherein habe, dass ich diese Unsicherheiten und Sorgen nicht in meinem Kopf haben muss, dann klar, dann fokussiere ich mich zu 100% auf meinen Job. Ganz einfach. Und ich glaube, das ist im Sinne aller GeschäftsführerInnen, ja, dass wir uns, wenn wir auf Arbeit sind, uns zu 100% auf unseren Job fokussieren. Kriege ich aber nur hin, wenn das Unternehmen mir ein Gefühl von Zurückhaltung gibt.
Ich fand ein ganz tolles Beispiel, was mir da auch immer einfällt, ist von Imran Rehan. Der hat, mit dem haben wir mal eine Session gemacht, wo wir auch über diese Themen gesprochen haben. Und er hat erzählt, er hat neu in einem Unternehmen angefangen und hat dort quasi einen, ja, wie so einen Guide bekommen, so How to Work in Our Company oder so hieß es. Und er fand es total toll, also weil dort eben so gemeinsame Werte definiert worden sind, weil allgemeine Regeln erklärt wurden und man einfach so einen Guide bekommen hat zum Start im Unternehmen, dachte er. Er hat dann aber festgestellt, dass nur, also es haben mehrere Leute gemeinsam mit ihm angefangen, dort zu arbeiten. Und nur er als quasi nicht deutsch gelesene Person hat diesen Guide bekommen und nicht alle. Und dann war er doch, also das ist dann halt Diskriminierung. Also da hat er sich dann einfach direkt anders behandelt gefühlt als die anderen Personen, die mit ihm angefangen haben. Und ja, er hat dann auch recht bald das Unternehmen wieder verlassen. Aber das ist so ein Beispiel, was ich finde, das ganz gut zeigt. Also es ist ja eigentlich total eine total gute Idee und ein guter Schritt. Aber gibt es doch allen, sprecht doch mit allen über eure Werte und über eure Regeln und so weiter.
Boah, heftig. Also dazu, also über dieses Beispiel könnte man eigentlich eine ganze Folge aufnehmen. Und ja, alles, was man falsch machen kann, könnte dann die Folge heißen. Und das Ganze halt auseinandernehmen. Aber da fängt es ja schon an, wenn man eben dann, ich weiß jetzt nicht, was die Beweggründe waren, warum die Personen das gemacht haben, aber das ist, meine Lieben, nicht im Sinne der Zugehörigkeit.
Ja, aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass die Person wahrscheinlich so, ich würde erstmal von guten Intentionen ausgehen. Also ich glaube nicht, dass sie sich gedacht haben, ah, jetzt behandeln wir den mal anders. Ich glaube, die Idee war wirklich, ah, wir geben der Person irgendwie einen Leitfaden mit für das Arbeiten bei uns. Ja, ich würde davon ausgehen, dass es ja erstmal aus einer positiven Einstellung gegenüber Menschen kam.
Ja,
das ist ein gutes Beispiel für unsere Kategorie, gut gemeint, aber trotzdem
scheiße. Wollte gerade sagen, ja, wir haben da schon eigentlich ja, unsere Kategorie abgehakt. Gut gemeint, aber trotzdem scheiße, ist es. Weil mir fällt auch ein Beispiel ein, wo ich auch ganz genau weiß, es war nicht gut gemeint. Ich hatte mich für ein Praktikum angemeldet, damals, als ich Studentin war, habe mich voll gefreut. Ich wurde angerufen, Telefoninterview zum ersten Mal in meinem Leben. Schön gegoogelt, wie kann ich hier ein Telefoninterview führen, so. Und dann wurde ich irgendwann zum Forschungsgespräch eingeladen und dann wurde mir gesagt im Forschungsgespräch, ja übrigens, du warst die Einzige, die wir telefonisch angerufen haben, weil wir wollten erstmal sicher gehen, ob du Deutsch sprechen kannst. Disclaimer, wenn man sich meinen Lebenslauf 10 Sekunden länger anschauen würde, dann sieht man, dass ich Deutsch spreche, denn ich hatte damals sogar schon drin, wo ich zur Grundschule gegangen bin. Kennst du das, wenn dein Lebenslauf so leer ist, dass du sogar Grundschule reinnimmst? Und meine Grundschule war in Berlin-Reinickendorf. Also ja, ich kann Deutsch. So, jedenfalls war dann so, ja, wir haben dich angerufen, weil wir wollten weder deine Zeit noch unsere Zeit verschwenden. Denn wenn du kein Deutsch sprichst, dann ist die Position nicht für dich geeignet. Jetzt kann man das natürlich auch deuten, das ist ja nett gemeint, die wollten meine Zeit nicht verschwenden. Aber nee, es ist einfach nur scheiße. Von vornherein davon auszugehen, ich würde die deutsche Sprache nicht beherrschen. Bei Imran Fall von vornherein davon auszugehen, dass er extra Schulung braucht, um zu verstehen, wie das Unternehmen funktioniert. Ja? Das sind einfach so starke Biases, weshalb ich eben nicht der Meinung ist, dass es gut gemeint ist, weil wenn es gut gemeint wäre, dann würdest du es jedem schicken. Aber wenn du mich siehst, du siehst, ich sehe nicht deutsch aus, ich habe keinen deutschen Namen und ich brauche extra Schulung, um zu verstehen, wie euer Unternehmen funktioniert, dann ist das einfach, nee, dann kann das nicht gut gemeint sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber wir können ja jetzt einfach auch bei der Kategorie bleiben. Gut gemeint, aber trotzdem scheiße. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein, Yvonne. Wenn es wirklich darum geht, bei diesem ganzen Diskurs als Personalerin, lass mal das einführen. Du hattest sicherlich ganz oft diese Diskussionen. Was war denn da so der Moment, wo du gedacht hast, oh, das war nicht gut?
Ich glaube, dass auch mir selbst das schon passiert ist. Also ich glaube, man versucht ja, man möchte ja irgendwie gute Maßnahmen einführen und das klappt halt nicht immer, ne? Das ist auch ganz wichtig zu sagen, man macht auch selber da Fehler und man muss dann schauen, wie man damit umgeht. Ich glaube, ein Beispiel, was mir noch so bewusst ist, da haben wir, glaube ich, drüber diskutiert in unserer Gruppe von Love HR Hate Racism und wir hatten quasi eine Frage bekommen von jemandem, die haben gefragt, naja, wie können wir denn neue Teammitglieder gut ins Team integrieren, war, glaube ich, die Frage. Wir haben heute schon gelernt, dass inkludieren wahrscheinlich der bessere Begriff wäre. Und ich habe gesagt, naja, mach doch so einen Teamlunch und dann würfelt man irgendwie die SitznachbarInnen oder die Tischgruppierungen aus, sodass quasi random Leute zusammengesetzt werden, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt miteinander hatten, sodass eben Austausch im Team entsteht. Und ich fand die Idee total super. Und du hast dann gesagt, naja, also dann kriege ich vielleicht als neue Person im Team, die vielleicht eh noch Zeit braucht, um anzukommen und sich irgendwie einzufinden, wäre es für mich viel angenehmer, vielleicht bei der Person zu sitzen, die ich jetzt schon kenne und irgendwie da so ein bisschen mehr jemand an der Seite zu haben, mit der ich mich vielleicht schon angefreundet habe oder die ich kennengelernt habe. Weil sonst kriege ich vielleicht die üblichen Fragen. Woher kommst du denn eigentlich? Ach, Iran ist ja spannend. Wie wird denn Safran angebaut? Ich habe keine Ahnung, wie Safran angebaut wird. Und da habe ich so gemerkt, ja, es war von mir gut gemeint, aber eben keine gute Maßnahme. Und das ist okay. Also ich glaube, so ein bisschen wie mit dem Rauchen aufhören, so gebt nicht auf, bleibt dran, versucht es besser zu machen, hört nie auf zu versuchen, gute Maßnahmen einzuführen, sprecht mit den betroffenen Menschen und dann wird es auch irgendwann gelingen. Und ich glaube, allein das, wenn jemand merkt, okay, hier wird sich Mühe gegeben, es hat vielleicht nicht immer geklappt, aber die Person ist auch bereit zu lernen und das dann auch zu verändern und beharrt nicht darauf, dass es jetzt eine total gute Maßnahme ist, damit macht ihr schon einen Unterschied und zeigt eben auch, dass ihr engagiert seid, dass ihr das Thema ernst nimmt, dass ihr euch wünscht, dass ein wertschätzender und respektvoller Umgang ist und dass eben Belonging im Unternehmen entsteht.
Ja, gehe ich gerne mit.
Und vielleicht, um jetzt von der Kategorie so ein bisschen wegzugehen, hast du vielleicht ein Positivbeispiel, also eine Situation oder ein Unternehmen oder eine Person im Personalbereich oder so, wo es total gut gelaufen ist oder wo eine Maßnahme total gut gepasst hat?
Ja, ich habe tatsächlich da ein Beispiel und es passt super zu dem, was du erzählt hast mit der gehörlosen Person. Und zwar ist das Beispiel, das, sag ich mal, angefangen hat es in dem Unternehmen klassisch, wie alle vermutlich die IB umsetzen würden. Und zwar, wir machen jetzt erstmal eine Umfrage und schauen mal, wie sieht es denn aus? Wie sieht denn unsere Belegschaft aus? Und da ist es halt ganz klar, wenn wir eine Umfrage machen, dann schauen wir uns halt die Mehrheit an. So, die Mehrheit wünscht sich das, die Mehrheit wünscht sich das. Und so läuft ja normalerweise dann die Auswertung einer Umfrage ab. Dieses Unternehmen hat es aber genau andersrum gemacht, denn es ist ganz klar, wenn wir über das Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging sprechen, ist der Fokus auf betroffene Personen, auf marginalisierte Personen. Und das sind, surprise, die Minderheit. Das heißt also, als diese Umfrage gemacht wurde, hat man eben nicht darauf bestanden, aha, in dem Fall, was ihr hattet, wäre vielleicht, sage ich mal, 99% der Menschen, die bei uns arbeiten, geben keine Schwerbehinderung an, also müssen wir uns um das Thema gar nicht kümmern. Sondern sie haben doch gedacht, nee, wir fokussieren uns nicht auf die Zahlen, sondern auf die Ergebnisse, auf die individuellen Ergebnisse. Auch wenn das die Auswertung super herausfordernd ist, da jetzt irgendwie nicht auf die Zahlen zu achten, aber zu schauen, okay, aber wir haben da zwei Personen, die angegeben haben, dass sie eine Schwerbehinderung haben. Lass uns das mal adressieren. Wenn es anonym ist, klar, dann muss man natürlich andere Wege finden, das zu adressieren, nämlich zu sagen, hey, wir wollen das, da was machen, kommt auf uns aktiv zu. So. Und das fand ich halt ein super Beispiel, dass man eben bei Statistiken nicht sagt, ja, aber 97% der Frauen haben gesagt, sie werden nicht belästigt. Okay, lass mal schauen, was die anderen drei gesagt haben, ja? Lass mal genau den Fokus da drauf legen. Oder genau andersrum, lass mal schauen, was haben wir denn überhaupt gefragt, dass die, also wie gut war denn die Frage, dass das die Antwort war? Also da wirklich bei solchen Umfragen, und so eine Umfrage ist wichtig, das gibt uns einen Hinweis, eine Richtung, aber wie das auszuwerten und zu interpretieren, ist ganz, ganz wichtig, da einfach den Fokus auf die Minderheit, eben auf die kleineren Zahlen, sage ich mal, zu legen. Und das ist ja genau das, was ihr damals gemacht habt, ne? Wenn ihr jetzt gesagt hättet, ja gut, wir haben nur eine gehörlose Person, da lohnt sich das jetzt nicht, dass wir da Maßnahmen ergreifen. Aber genau so habt ihr eben nicht gedacht, sondern zu sagen, wir fokussieren uns erst recht auf die eine Person, die vermutlich in einer Umfrage, in einer Statistik gar nicht auftauchen würde, weil die Zahl so gering ist.
Die Umfrage dann auch so gemacht ist, dass sie die gar nicht mitbekommt oder irgendwie gar nicht gut beantworten kann.
Genau, ja. So ist das, ja. Und das finde ich so als positiv, weil viel super zu sagen, okay, wir machen diese Umfrage, aber wir machen jetzt nicht so eine, was hat die Mehrheit gesagt, sondern den Fokus legen wir erst recht auf die Minderheit oder umso besser, wir stellen die Fragen so, dass wir sie alle wirklich einzeln anschauen können. Natürlich, wenn es jetzt ein Betrieb von 3.000, 4.000 Mitarbeitern ist, ist da eine andere Art und Weise. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, wie man so eine Umfrage richtig interpretieren kann.
Hier vielleicht noch ein kleiner Side-Note zur Folge mit Sean Williams. Da haben wir auch viel über Umfragen gesprochen und auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland. Anscheinend ist es in den USA total üblich, dass man auch Umfragen macht bezüglich der Vielfältigkeitsdimension. Und in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger, aber man kann es auch schaffen. Also wenn euch das interessiert, dann hört auf jeden Fall mal in die Folge rein. Da gibt es auch noch ganz viel mehr, was wir besprochen haben. Und vielleicht zum Abschluss von dieser Folge nochmal zum Thema Praxistipps. Das versprechen wir in unserem Titel. Was ist denn dein Praxistipp, um DEI und B im Unternehmen umzusetzen?
Also.
Oder damit anzufangen.
Ich glaube, was du gesagt hast, war eigentlich ganz gut. Dieses, was meintest du? Es ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
Genau.
Ein Bewusstsein dafür zu haben, ist so wichtig. Das ist ein längerfristiger Prozess. Mein Tipp dafür ist, nicht aufgeben, realistische Zahlen. Bitte nicht davon ausgehen, in 3 Monaten sind wir die super inklusivste Unternehmen. Nein, das werdet ihr in 3 Monaten nicht schaffen. Ja, also Praxis ist wirklich, sich erstmal so gut wie es geht, intensiv mit dem Thema zu befassen, damit ihr in der Lage seid, eine realistische Erwartungshaltung zu haben, um dann auch wirklich richtige Ergebnisse auswerten zu können.
Mein Praxistipp wäre, glaube ich, holt euch auch Unterstützung. Also ihr müsst nicht Expertinnen für diese ganzen Thema selber sein. Es sind 7 Dimensionen. Manche Leute sagen, es sind eigentlich 8 Dimensionen. Also es gibt viele unterschiedliche Themen, die man berücksichtigen soll. Und das erzeugt ja auch einen Druck. Und gerade als HRlerin, also ich kenne ein paar und ich würde sagen, alle haben wirklich gute Intentionen, alle sind sehr engagiert und wollen irgendwie eine gute Atmosphäre im Unternehmen kreieren. Das ist vielleicht so ein bisschen die Basis, aber dann ist es viel. Es ist viel für ein Team oder eine Person im Unternehmen, dieses Thema zu treiben. Das heißt, macht es nicht alleine als HR oder als People and Culture, sondern holt euch auch andere Abteilungen dazu. Man kann es auch gar nicht alleine umsetzen, weil alle müssen ja dann an der Inklusion mitarbeiten. Das heißt, holt euch auf jeden Fall Unterstützung im Unternehmen, aber holt euch auch Unterstützung außerhalb des Unternehmens. Ladet euch Expertinnen ein, wie wir das auch damals gemacht haben mit dem Workshop für Gebärden. Unser Team dort, das hätte ich nicht machen können. Ich bin einfach keine Expertin in dem Bereich und es ist total wertvoll, dann eben sich auch externe Unterstützung zu holen, soweit es geht. Es gibt aber auch viele Beratungsstellen, wo man jetzt nicht gleich einen Berater zahlen muss oder große Tagessätze aufgerufen werden. Es gibt viele auch staatlich geförderte Stellen, die euch unterstützen, wie eben damals auch uns das Integrationsamt ganz toll unterstützt hat. Also schaut euch um, holt euch Hilfe und ja, wie wir es schon gesagt haben, gebt nicht auf. Es lohnt sich auf jeden Fall. Cool, dann vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Printen, Schei und Praxistipps.
Ja, sehr schön. Toller Tipp, wirklich. Finde ich super. Bis bald.
Das war wieder eine Folge von Printen, Schei und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andische, Ibrahim Nejat und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Webseite und in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unsere Producerin der Herzen, Carolina Hinrichsen und Rethinking Places. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps. Ciao.